Hallo David.
Hallo Robert.
Ach, was für ein chaotischer Vormittag, oder?
Ja, krass.
Ey, wir haben hier noch, bevor wir den Aufnahmeknopf drücken, so viel klären müssen, weil es gibt coole Sachen, die wir machen. Und da werden wir gleich, oder wollen wir direkt mal was zu sagen?
Ich würde sagen, wir haben letzte Woche ja schon eher wahllos reingequatscht in die Nummer. Und es wäre heute genauso gelaufen, wenn wir nicht kurz dieses Telefon
hätten. Ach, wir sind bestens informiert. Überhaupt kein Problem, David. Ich kann dir das so schmackofatz so erklären. Also,
Leute, raus.
Passt mal auf. Wenn ihr jetzt, ihr hört ja gerne den Podcast hier, wir werden auch auf Instagram drüber reden. Und wenn jetzt einige sagen, oh, David und Robert mal zusammen oder was, David macht vielleicht eine Quizshow, hier kommt gleich eine knackige Doppelinformation. Erstens, IFA kennt ihr, internationale Funkausstellung findet in Kalenderwoche 36 statt. Also, das ist so rund um 6., 7., 8. September. Und am 6. September, also dem Freitag, machen David und ich einen Talk. Und zwar am Stand von Mediamarkt Saturn. Der beginnt um 15 Uhr, geht vielleicht grob bis 17 Uhr. Vielleicht haben wir einen knackigen Gast dabei und da reden wir so ein bisschen was. Wir haben uns ein Thema ausgeguckt, was uns interessiert. Und wenn ihr sagt, oh, da wäre ich jetzt aber gerne dabei am 6. September um 15 Uhr, dann müsst ihr gar kein Extra-Ticket kaufen. Ihr braucht nur ein Ticket für die IFA. Das heißt, ihr könnt euch quasi alles angucken, was so technisch Neues geht und dann bei uns beim Talk euch mit ins Publikum hineinsetzen.
Da müsst ihr schnell rüberlaufen von der bewärmten Aquariumsausstellung. Gibt ja so.
Was? Es gibt Aquariumsausstellungen?
Ja, es gab einmal, war ich auf der IFA, da hatten sie so automatische Aquarien, die, wenn du vorbeiläufst, geht das Licht an und so. Also es gibt ja so ein paar YouTuber, die
Aquarien haben.
Aquarien
fällt genau nur einer ein direkt, aber der ist auch eher Streamer. Aber gut.
Na, Izzy hat das immer viel gemacht. Ich weiß auch, dass Tindendo das gemacht hat und Montana Black hat das gemacht.
Auf jeden Fall könnt ihr von darüber gerannt, kommt zu uns und wir haben noch ein kleines Extra-Leckerchen für euch. Oder wenn ihr jetzt sagt, oh, IFA-Ticket? Kann ich vielleicht auch noch irgendwo so abstauben? Ja, tatsächlich, David und ich verlosen jeweils 100 Tickets, teilweise über Instagram, aber eben auch hier in den Shownotes, vielleicht nicht direkt zur Veröffentlichung, vielleicht braucht es einen Tag länger, ehe ihr den Link findet, könnt ihr quasi mitmachen an der Verlosung nochmal für IFA-Tickets und auf diese Art und Weise die ganze Messe erleben und uns beim Talk beim Mediamarkt Saturn stand. Das seht ihr aber auch bestimmt in der nächsten Podcast-Folge dann auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt habt ihr euch den 6. September gemerkt und Berlin. Da gibt es ja einige, die sagen, oh, Berlin. Das ist ja viel zu weit weg.
Gibt's ich komme doch aus Hamburg.
Gibt es nicht eine andere Metropole in der Nähe, wo die Bahnstrecke gerade gesperrt ist für Monate?
Ja. Wie kommen wir da eigentlich dann
hin? Ich weiß es nicht. Per Anhalter. Okay. Durch die Galaxis, David.
Sehr schön. Durch die Galaxis. Ich will seit Ewigkeiten eine Spieleshow machen, eine Quizshow. Ich liebe Quizzes. Ja. Auch wenn ich
was für ein Thema?
Filme wäre eine gute Option. Ja, ich weiß, da bist du nicht so.
Das ist nicht meins.
Aber ich habe dich trotzdem angemeldet. Ich zwinge dich einfach dazu. Es ist nämlich so, dass Experian, mit dem wir ja neulich schon zusammengearbeitet haben und jetzt das auch auf der IFA tun, die haben eine große Eröffnung in Hamburg.
Experian ist quasi der Gaming-Edelbereich von Saturn Media.
Genau. Und die haben jetzt gesagt, in Hamburg bauen wir das auch nochmal.
Das Größte, das
aber nochmal, ja genau. Und es gibt wohl eine riesige LED-Wand. Daniel Schröckert, mit dem habe ich gestern telefoniert, der wird nämlich auch da sein mit uns. Der hat schon gesagt, die Leinwand ist übelst groß. Sieht wohl super geil aus. Und davor werden wir eine Show machen. Ich habe nämlich gesagt, ich will sowas haben, hier so eine Quizshow. Ich will Schlag den Raab mit Filmkritikern. Und deswegen habe ich meine Leute angerufen, habe gesagt, Daniel Schröckert, Robert Hofmann, I von Moviepool, I von Belief, Entschuldigung, und Sebastian von Filmstarts.
Damit war die Freundesliste auch schon durchtelefoniert.
Ja. Damit ist sie beendet, aber das ist ja die Elite, kann man fast sagen.
Das ist auch so geil, weil ich für meinen Film mit Abstand der Schwächste bin.
Es ist auch geil, ich habe gestern mit Daniel Schröcker telefoniert.
Wobei, sobald wir so Richtung Romcoms und Animationswelt, ihr werdet diese Kategorien bestimmt auslassen. Ihr Schweine werdet nur eure Stärkenkategorien da reinbauen.
Na, das Ding ist, wir sind gerade noch am Rätseln, wer macht denn die Moderation?
Ja, ich meine schon dich, aber hab extra ihr gesagt.
Ja, ich werde es wahrscheinlich dann machen, aber ich werde da dran denken. Und ich habe mir Spiele ausgedacht, wo du zum Beispiel auch einfach deine musikalischen Muskeln oder deine optischen Muskeln mal anstrengst. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so, also was ich nicht machen möchte, ist einfach so Wissen abfragen, wo dann, welcher Darsteller.
Gibt's auch mal was Physisches? So,
das möchte ich eigentlich.
So und so viel Liegestütze für jede Silbe des Titels des indischen Films, so und so?
Mein Plan war, dass wir einfach so Kernszenen aus Monkey Man zum Beispiel nachspielen.
Geil,
dieses Jahr.
Geil.
Das Finale, du gegen Sebastian.
Ganz kurz, Oma, weil jetzt wisst ihr so ein bisschen, es wird also eine Quizshow stattfinden. David leitet das Ganze. Manche dürfen Gast sein, aber wann, wie, wo?
Genau.
Einen Tag später als die IFA, nämlich am 7. September. Und großes anscheinend Eröffnungswochenende vom Experion. Da um 19 Uhr sind wir in Hamburg.
Es gibt den ganzen Tag Programm. Also das muss man vielleicht mal dazu sagen, es wäre auch wieder so, dass ihr Tickets kaufen könnt.
5 Euro
wieder,
Stück.
5 Euro wieder.
5 Einkaufswegen oder bei uns sein. Ist ja nun
ich glaube, das haben wir jetzt gerade nämlich nicht geklärt, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es so ist, dass man mit diesem Ticket auch den ganzen Tag gucken kann. Also was ich euch zum Beispiel schon sagen kann, die Rocket Beans sind da und nehmen, glaube ich, eine Folge Morrison Manor, also ihre Pen and Paper Runde, die nehmen sie da live auf der Bühne auf. Und ich glaube, es gibt ein großes Programm und wir sind da nur ein Teil davon.
Der Teil davon.
Ab 19 Uhr steht dann also eure Lieblingsfilmkritiker-Crew auf der Bühne und wird in einer Show, die auch ein totales Desaster werden könnte, weil wir es nämlich zum ersten Mal machen. Und ich kann euch sagen, jetzt 2 Wochen vorher haben wir noch nichts. Also es könnte alles total dramatisch sein, aber wenn ihr die Filmkritiker Titanic live vor Ort sinken sehen wollt oder schön in den Hafen einfahren sehen möchtet.
Wo ist sie gestartet eigentlich damals? Weiß immer keiner.
Die ist.
Alle wissen, wo sie hin wollte.
Ist die nicht in New York gestartet?
Nee, da wollte sie hin.
Wo ist sie denn dann gestartet?
Ich glaube, in Southampton ist sie gestartet. Unser Cutter ist am.
Alles klar, dann andersrum. Ja, vielleicht ist er aber auch rückwärts gefahren, weißt du doch gar nicht.
Ja.
Ja, also. So sieht's aus. Es ist ein bisschen viel zu merken. 6.9. IFA, da könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr aus Berlin kommt. Wenn ihr aus der Nähe Hamburg kommt.
Könnt auch überall nach Berlin kommen.
Genau, oder wenn ihr aus Hamburg kommt, wartet ihr bis zum 7.9. Kommt dann den ganzen Tag.
5-Euro-Tickets auf Love Your Artist werdet ihr fündig werden.
Und in den Links auch. Wir machen auch nochmal bei Instagram was und werden nächste Woche nochmal drüber sprechen.
Ihr habt ja Finger zum Herausfinden im Internet.
Also wenn ihr einfach nur uns beide mit einem Gast sehen wollt, IFA. Wenn ihr sagt so, oh, Robert und David allein, das ist mir nichts. Ich will mindestens noch Eve von Belief oder Daniel Schröckert. Kommt zur Eröffnung in Hamburg am 7.9. Das findet ihr alles unten.
Wird mindestens mal unterhaltsam.
Ja, wird mindestens mal unterhaltsam. Wir gucken mal, wie das wird.
So, okay. Weiter geht's noch. Bevor wir hier zu unserem Introsatz kommen, ich möchte mich persönlich bedanken für eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, Chemikern, Biochemikern und Physikern. Also ich glaube 5 oder 6, die mir geschrieben haben, wie der Xenomorph bzw. das Wesen aus Alien, warum das so nass sein könnte. Niemand konnte das so richtig erklären, haben sich aber selber immer mal wieder gefragt und haben mir verschiedenste chemische Verbindungen genannt, die quasi flüssigkeitsabsorbierend bzw. anziehend sind, sodass es sein könnte, dass dieses Alien quasi die Luftfeuchtigkeit ringsherum absaugt, die dann wieder am Körper hinabtropft. Was aber, das habe ich auch verstanden, nicht ganz so Sinn macht, dass das Blut dann wieder aus Säure ist, weil dieses Blut, um so säurehaltig zu sein, nicht so verdünnt sein dürfte, wie die Oberfläche des Aliens vermuten lässt. Das ist kurzum, wir sind uns alle nicht einig, aber ich bin nicht der Einzige, David, mit dieser Frage, warum das Alien so tropft. Und seit dem Trivia rund um Apple kriege ich alle 2 Tage Beispiele von Leuten, die mir schreiben, oh, tatsächlich, Robert, in meiner Serie so und so ist mir aufgefallen, als die Figur so und so wird, hat die auf einmal, weiß ich nicht, ein Blackberry oder hat was anderes. Andere schrieben mir wiederum, Robert, also hier ist ja eigentlich eine Figur, ein Bösewicht und ein Schurke und irgendwie hat die aber ein iPhone oder ein Mac. Und tatsächlich hat mir auch ein Regisseur geschrieben, den hatten wir schon ein paar Mal, jetzt ist mir hier gerade, genau, hier habe ich die Nachricht, hat mir das auch nochmal bestätigt. Willst du kurz mal eine Nachricht hören dazu?
Mhm.
Die Nummer mit Apple kann ich soweit bestätigen, dass ich bei meinem zweiten Film, so Filmtitel lasse ich mal weg, aber es ist ein größerer deutscher Film, auf das gesamte Sortiment von Apple kostenlos zurückgreifen durfte, um es im Film zu platzieren. Lediglich der Vater im Film durfte kein iPhone besitzen, da sein Handy während des Films ins Wasser geworfen wird und Apple das nicht in Verbindung mit einem Apple-Produkt bringen möchte. Die Rückmeldung, dass es doch durchaus positiv dargestellt wird, wenn es danach immer noch funktioniert, wurde nicht akzeptiert. So, und haben wir quasi aus der Branche von einem größeren deutschen Regisseur hier auch nochmal eine Bestätigung. Apple achtet also sehr darauf, dass ihre Geräte gut wegkommen und mit ihren kein, wahrscheinlich darf man keinen Mord bestellen mit dem iPhone oder sowas in die Richtung bei profikiller24.com. Okay.
und damit herzlich willkommen
bei 2 wie Pech und Schwafel. Ich habe heute einen Stuhl, der ist komplett zurückgekippt. Ich kriege ihn nicht eingestellt. Ich hänge wie ein, meine Mutter sagte früher, Affe auf dem Schleifstein. Ist das ein Sprichwort? Ich weiß nicht, woher es kommt.
Ich habe es noch nie gehört.
Ich hänge hier so richtig hinter. David kam rein. Ich habe gefragt, wollen wir uns noch setzen, kurz reden? Er sagt so, nee. Ich frage ihn. Er war die Tage, paar Tage weg. Ich meine, wie war es dort? Er sagt, Scheiße. Da frage ich, was ist los? Warte, ganz kurz. Da frage ich, was ist los? Er so, also ich war beim Friseur, es hat viel länger gedauert. Ich habe noch nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich bin genervt. So sitze ich hier und versuche seine Laune die ersten 5 Minuten, wie es mir fast immer gelingt, weil er sitzt hier mit dem Schmunzeln, ein bisschen nach oben zu drängen, sodass er den Hunger vergisst.
Ja, nee, Erfurt war gar nicht, also Erfurt hat Spaß gemacht mit den Beteiligten, die da waren, aber ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert von Erfurt, muss ich sagen. Die haben nämlich,
Thüringen insgesamt?
Nee, Thüringen habe ich ja nicht gesehen, nur Erfurt, aber ich war seit 20 Jahren nicht in Erfurt und es hat sich krass geändert. Ich habe nichts wiedererkannt.
Warte mal, das erste Wort, was du gerade sagen wolltest, davon habe ich gehört.
Was denn?
Verwahrlos wolltest du gerade
sagen. Nee, also das nur im Außenbezirk. Also ich hatte das Gefühl, dass du relativ schnell, sobald du aus der Innenstadt rauskommst, kommst du in so einen Bereich, wo es echt gar nicht mal so schön ist. Und da sind wir aber durchgelaufen, weil wir jetzt da, wo meine Großmutter gewohnt hat, ich bin da lange Zeit gewesen, weil ich bei meiner Großmutter auch eine lange Zeit verbracht habe. Dadurch hatte ich noch Erfurt ganz vital vor Augen. Aber zum Beispiel das Kino, in dem ich, das wollte ich Carly unbedingt zeigen, das Kino, in dem meine Filmleidenschaft geweckt wurde, das existiert nicht mehr. Haben sie, ich glaube, das haben, die haben das ganze Gebäude das weggerissen. Vorher? Nee, ich wollte ja das mal zeigen, so die Wirkungsstätten, was habe ich so gesehen, aber die haben auch vieles in der Altstadt einfach wegbetoniert und das hat mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Ich war ein bisschen schockiert von Erfurt. Und das war ein Culture Shock, aber wir haben dann das Beste draus gemacht und es gibt super schöne Ecken da, muss man auch sagen. Die haben da so ein kleines Viertel in der Altstadt, das ist richtig beschaulich, das macht sehr Spaß, da durchzugehen. Aber irgendwie diese Reise in die Vergangenheit, die ist mir gar nicht gelungen, weil ich ganz häufig da stand und dachte, ich erinnere mich an gar nichts. Ich weiß nichts mehr. Den Fischmarkt kannte ich noch, aber alles sieht völlig anders aus.
Das ist eigentlich ganz süß. David kann mich mal besuchen. Ich bleibe immer sehr verschwiegen, wo ich denn jetzt hier genau am Berliner Rand wohne. Aber kam mit dem Fahrrad da mal vorbeigefahren. Dann stellte er fest auf dem Weg, hier war ich doch als Kind ganz oft. Und dann sind wir an einer Stelle gehalten, hat er sich die angeguckt und meinte, Mann, hier war ich doch als Kind so oft, das ist doch so schön. Und war schön zu sehen, wie das quasi, du erinnerst dich vielleicht?
Ja.
Wir können jetzt keinen Ort genau sagen, aber auf jeden Fall, eigentlich fand ich es ganz schön zu sehen, dass er das quasi nochmal so durchlebt hat, dass er da einfach so ein paar schöne Kindheitserinnerungen hatte. So, kommen wir mal zu Filmen.
Kommen wir mal zu anderen Erinnerungen und einigen davon nicht so schönen. Wir haben letzte Woche nämlich Borderlands angekündigt und da haben wir
geschrieben. Ja, ich habe meine Stimme 2 oder 3 Mal gehört tatsächlich. In dem Geschrei im Hintergrund.
Mir hat einer geschrieben, nachdem ich habe einen Witz in meiner Kritik gemacht, ganz am Ende. Ich habe gesagt, eigentlich 0 Sterne, aber einen halben gibt es für Robert Hofmanns Einsatz. Und ich glaube, Leute haben das als Diss wahrgenommen, weil sie dann mir drunter geschrieben haben, so was? Gut, dass du das outcallst, jemand, der so einen Film unterstützt und ich so, wow, 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 wow. Also nur weil jemand Monate vorher gefragt wird, hey Robert, hast du Lust, einen Satz einzusprechen von einem Synchronregisseur, mit dem du auch noch eng befreundet bist, wo das also so ein Telefonat ist, so, ey Robert, ich brauche dich noch mal hier und du hörst natürlich so, oh, könnte ich dabei sein? An einem Punkt, wo du noch überhaupt nicht weißt, wie dieser Film ist.
Ich habe einfach im Hintergrund Versagen geschrien, so, das mache ich manchmal aus Spaß für ihn und das ist einfach cool, was hat er mit dem Film.
Aber sag doch jetzt den Leuten mal, warum du unbedingt so eine Scheiße den Menschen anreden möchtest. Warum ist es dir wichtig, dass deine Fans Geld verlieren?
Also ich habe die Spielereihe 12 Minuten gespielt.
12 Minuten. Ich habe tatsächlich den 1., 2. und 3. gespielt.
Der 3. gilt als der nicht so gute, ne? Der 4.
Der einzige, den ich erträglich finde, der 3. Den 2. fand ich
durch, doof. Immer gegen den Mainstream.
Nö, das ist aber einfach meine Meinung.
Nee, weiß ich nicht. Ich habe es ja, wie gesagt, 12 Minuten gespielt.
Ich musste den 2. damals, da habe ich noch als Spielredakteur gearbeitet und hatte uns...
Hast du das mal gemacht?
Ich habe als Spielredakteur gearbeitet.
Großartige Karriere.
Ja, und habe dann, wurde ich von Take-Two eingeladen. Ich glaube, Take-Two hat es gemacht. Und die haben gesagt, hier, habt da so eine kleine Halle. Da saßen dann alle Journalisten auf einem Fleck und zwar ein ganzes Wochenende. Und wir mussten ein Wochenende lang dieses Spiel im Koop durchbumsen, will ich wirklich. Ich sag's, wie es ist. Und dadurch, weil du es nicht geschafft hättest, weil darauf basierend mussten wir den Test machen, habe ich zum Beispiel alle Cutscenes wegklicken müssen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen.
Ich spiele ja immer so, ne?
Wir haben kurz bevor wir, in dem Fall, wenn wir einen Test zu einem Spiel machen, wir haben ja auch gesagt, das kannst du nicht bringen, dann müssen wir das unter anderen Umständen machen. Aber die haben damals, das war so unter Verschluss. Und dann habe ich dann hinterher eine schlechte Wertung gegeben. Und dann kamen die auf mich zu und meinten, aber warum? Und ich so, na, weil ich, also wenn es eine Story gab, weiß ich nichts davon, weil ich habe nichts davon mitbekommen, weil ich musste dieses Spiel durchballern in zwei Tagen und es ging nicht anders. Und deswegen habe ich zum Beispiel zu Borderlands 2 keine weitere Verbindung, außer das Kerngameplay. Und das war immer looten, leveln, Waffen, ballern, Zahlen, die aufploppen, wenn du Leuten in die Köpfe schießt. Darum geht's in Borderlands. Viele Waffen, viele auch kreative davon und viele Kombinationsmöglichkeiten. Da hast du die Waffe, die vorher eine Scharfschützenwaffe war, hat dann plötzlich Feuerexplosionen, können die verschießen oder Mini-Atombomben.
Klingt eigentlich nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht, aber es ist nicht so, dass man diese Prämisse vor diesen Spielen sich anguckt und sagt, so davon filmen. Weil die Charaktere, die sind zwar so ein bisschen zu Kult geworden und so Charaktere wie Lilith, die werden gerne auch gecosplayed oder Handsome Jack, ist der Bösewicht aus dieser Reihe. Aber die Story ist Müll. Das ist wirklich Mist. Da geht's auch darum, es gibt einen Planeten namens Pandora und auf dem gibt's so Vaults, das sind so Schatzkammern. Woher die kommen, wird so im Laufe der Reihe so ein bisschen geklärt, warum da jeder rein will. Klar, ist eine Schatzkammer, aber auch hier ist es im Film so, dass alle Figuren diese Schatzkammern öffnen wollen und du verstehst als jemand, der wie du wahrscheinlich nur 12 Minuten diese Spiele gesehen hat, überhaupt nicht, warum machen die denn so ein Gewese um diese Schatzkammern, oder?
Ja, also irgendwas ist da wohl drin, was kann, aber wir sehen ja dann auch, dass es zumindest irgendwie was bewirkt. Ey, ganz ehrlich, Borderlands habe ich jetzt vor einer Woche gesehen. Das ist wahnsinnig schwer, sich irgendwie zu erinnern, was da passiert ist. Also, es ist, pass auf, Lilith ist Auftrags-irgendwas, Headhunter, Jägerin, Schatzjägerin,
nee, Kammerjägerin. Sie ist Vault-Hunter.
Sie ist Kammerjägerin. Ganz ehrlich, ich saß im deutschen Film und dachte, ich hätte ja keine Ahnung, ne? Ich dachte ja in deutschen Synchro, hey, warum dürfen wir jetzt hier keine Kammerjäger auf diesem Planeten? Ich denke mir so, ist das hier alles voller
Insekten?
Und die dürfen keine Kammerjäger? Und ich habe so ein bisschen gebraucht, ach, die meinen eine Kammer.
Vault-Hunter,
egal, die kommt zurück, also auf den Heimat.
Man muss dazu sagen, wir, und das ist völlig, das ist selten.
Wisst ihr, was der schlimmste Moment
ist? Wir mussten das auf Deutsch gucken.
Warte, genau. Das ist einer der unterhaltsamsten und traurigsten Momente zugleich, wie Davids Herz bricht, wenn Deutsch gesprochen wird auf der Leinwand.
Ja.
Bei einer Pressevorführung. Muss ich vorstellen, dann sagt so eine Figur, so ganz episch am Anfang, ich war noch ein Kind, als das und das. Und David so, oh!
Ja, wirklich. Mich kotzt das an. Weil es wird meistens in den E-Mails erwähnt, aber da wir eigentlich in der Regel immer alles auf Englisch gucken, finde ich das dann besonders schlimm. Und bei Borderlands dachte ich so, okay, das ist ein Film, der hat vielleicht noch durch Jack Black als Claptrap. Ja.
Oh, du hast doch Kristall bekommen.
Ja. Ja, ich habe Kristall bekommen. Da reden wir bitte später drüber.
Also Lilith, die muss auf ihren Heimatplaneten zurück, um Mädchen namens Tiny Tina zu retten, um zu ihrem Vater zu bringen. Die wird aber derweil schon von einem Typen beschützt, der heißt Creek. Und mittendrin gibt es einen Soldaten namens Roland, der sich der Truppe auch noch anschließt, auf der Suche nach dieser Kammer, während Lilith schon bei ihrer Ankunft von einem Roboter namens Claptrap überrascht wird. Der sagt, ich muss irgendwie mit dir rumhängen, ich weiß selbst nicht warum. Und sie sagt auch so, warum bist du hier? Ich weiß auch nicht warum. Und so hast du nachher, ich glaube, 5 Figuren, die zusammen abhängen, bis sie irgendwie noch auf Jamie Lee Curtis treffen. So, das ist irgendwie das. Dieser Film ist die ganze Zeit völlig an mir vorbeigegangen.
Das ist krass,
ne?
Das habe ich auch in meiner Kritik gesagt. Ich habe das selten, dass Filme so ohne Ecken und Kanten passieren und so alle Klischees bedienen, dass man einen Film hat, der spült an einem vorbei. Es gibt keinen Moment, nichts Emotionales, keine Actionsequenz, wo man denkt so, wow, kein Design, wo man denkt so, ah, na das ist zumindest. Es gab in diesem ganzen Film nicht eine Szene, wo ich dachte, ah, na gut, für die hat sich's vielleicht. Wenn du bei Netflix irgendwann mal denkst, ich will ihn nicht komplett gucken, aber ich spule wenigstens zu dem Moment vor, sowas gibt's hier nicht. Oder gab's das für dich?
Nee, also doch, es gibt diesen Moment, wo Kate Blanchett in der Bar steht und ich denke so, boah, das sieht aus wie ein schlechter Porno.
Ja.
Mit dieser pure Perücke, wo ich denke, das kann doch nicht, das ist doch nicht ernst. Also es gibt eigentlich nur Momente, wo ich mich frage, warum hat sie das jetzt gemacht?
Ja.
Warum dreht sie das? Ich meine, sie ist zweifache Oscar-Preisträgerin.
Es war wohl Corona.
Es erklärt sich, ja genau, sie hat wohl selbst gesagt, dass sie im Garten viel Gartenarbeit gemacht hat und die Mann schon gemeint, hör mal auf, immer so mit der Kettensäge rumzufuchteln, wäre vielleicht besser, wenn du diesen Film da drehst, da kannst du ein bisschen damit romantieren. Das sagt sie selbst schon über sich, von ich habe mich gelangweilt.
Und Eli Roth sagt ja über seinen Film, dass er Borderlands, die Idee zu dem Pitch für Borderlands kam ihm wohl, als er seinem eigenen Hund beim Kacken beobachtet hat. Und da dachte er so, der Hund sieht aus wie Claptrap. Und ich dachte so, Also das, was er vorher gesagt hat.
Ist es komplett wahr oder?
Das wiederholt er gerade in Interviews. Okay. Das sagt er in Interviews. Er hat seinen Hund beim Kacken beobachtet und musste an Claptrap denken und hat deswegen den Pitch für Borderlands fertig gemacht. Und das Ding ist ja schon seit 2021 in der Kanne. Die haben den ja gedreht in der Corona-Zeit, dann war der fertig und dann hat Lionsgate das fertige Material gesehen und hat wahrscheinlich gesagt so, okay, das mit dem Pitch und dem kackenden Hund, das war zwar gewagt.
115 Millionen Budget.
Ja, und jetzt eingespielt nach 2 Wochen, der hat 73 Prozent, ist der Film gedroppt in den USA. Sprich, im Vergleich zur Vorwoche sind 73% weniger Leute ins Kino gegangen. Da waren es schon nur 8 Millionen. Der hat jetzt in den USA am Wochenende 2,8 Millionen Dollar eingespielt.
Ist krass, wie sehr das Word of Mouth inzwischen über Erfolg und Misserfolg. Das war vor 5, 6 Jahren noch anders.
Es ist, glaube ich, eine ganze Menge. Ich habe mal vorhin geschaut, Lionsgate macht das ja. Und alle Filme, die jetzt von Lionsgate kommen, bis auf einen einzigen. Lionsgate hat in den nächsten Monaten 8 Filme, die zumindest in den USA starten. The Crow kommt noch von denen. Das Tracking für denen, das haben wir auch vorher schon mal erklärt. Also die Awareness für The Crow und die Vorbestellerrate für die Tickets ist so mies, dass man davon ausgehen kann, dass es ein Flop wird. Dasselbe gilt für 1992, ist wohl irgendein Film mit Ray Liotta, der schon seit 3 Jahren abgedreht ist. Es gibt noch Bagman, ein Horrorfilm, der kommt. Megalopolis haben die sich ja gekauft. Never Let Go, das ist dieser von Alexandre Aja mit Halle Berry, die im Wald mit ihren Kindern sich irgendwie anbinden muss. Also Bird Box sieht so ähnlich aus. Der einzige Film, der gerade positiv trackt, also der ein bisschen erfolgreich werden könnte, ist Flight Risk. Dieser, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast.
Nein.
Mark Wahlberg als Killer auf dem Flugzeug gedreht.
Ist Halle Berry und Mark Wahlberg so nah beieinander genannt?
Ja, habe ich mir extra gemacht für dich. Mel Gibson dreht den. Deswegen ist der vielleicht, hat er in den USA noch ein bisschen. Aber diese 8 Filme starten in den nächsten Wochen und das Tracking ist eine Katastrophe. Ich kann es mir nur so erklären, dass Lionsgate A nicht viel Werbung macht, weil Borderlands, muss ich sagen, ist nicht wirklich so durch die Decke gegangen, auch im Vorfeld. Die haben keine viralen Marketingkampagnen gemacht, aber dann ist natürlich bei Borderlands auch das Ding echt gewesen, dass die Fans sich ja schon vor Monaten, ich habe ja schon vor 6 Monaten ein Video über Borderlands gemacht, weil es einen riesen Shitstorm dazu gegeben hat, weil das Casting total off ist, weil das nichts davon irgendwie so die Spielefans angeht.
Hast du mich vor einem halben Jahr gefragt, oder vor einem Jahr, wird es jemals einen Film geben, in dem Kevin Hart und Cate Blanchett zusammenspielen? Es ist ja, geht ja eigentlich gar nichts.
Und Kevin Hart aber auch überhaupt nicht witzig ist. Also nicht mal wie so, also viele werden jetzt sagen, ja, es ist ja bei jedem seiner Filme so. Aber ich fand, seine Rolle war auch gar nicht witzig. Der macht so 2, 3 Sprüche. Aber das, was man im Trailer sieht, wo die durch dieses Pipi-Feld da fahren, wo angeblich Monsterpisse auf dem Boden ist, das ist der einzige Moment, wo es mal ein bisschen lustiger wird. Ansonsten ist eigentlich fast nichts witzig.
Also das ist so unlustig. Und dann bei Jamie Lee Curtis, die spielt auch so schlecht in dem Film.
Übel
schlecht.
Die
sieht was vor sich, was sie sich dann so vorstellt. Und ich war so, wie kann denn die mit so Wurstfingern einen Oscar bekommen haben in Everything Everywhere All at Once? Und dann habe ich sie jetzt wieder in The Bear Staffel 3 gesehen und dachte so, ja, da ist sie halt richtig gut. Das zeigt wieder, was Inszenierung ausmacht. Also der Film ist wirklich, vielleicht mag David noch die Anekdote erzählen, ich kann es machen, dass Craig Mason, der unter anderem The Last of Us mitgemacht hat, dementsprechend Figuren schreiben kann, Geschichten schreiben kann, quasi das Drehbuch mitentwickelt hat zu Borderlands und dann extra zur Writers Guild of America ist und beantragt hat, dass er seinen Credit entfernen lassen kann, durch irgendeinen anderen ersetzen, weil das einfach nicht mehr sein Drehbuch ist. Der Film, also wenn Eli Roth für eine Sache taugt, ist es Brutalität. Und die haben sich entschieden, einen PG-13 oder FSK-12 Film zu machen. Es macht hinten und vorne keinen Sinn.
Ja, also man muss wirklich sagen, für die Leute, die jetzt auch schon, und das haben viele Leute auch unter meinem Video geschrieben, dass die es eigentlich nicht glauben können. Weil du hast natürlich so Filme, gutes Beispiel ist meiner Ansicht nach gerade wieder Alien Romulus, wo unsere Kritiken online sind. Da sehe ich bei mir in den Kommentaren alles von Leuten, die sagen, ich finde den viel besser als du, Leute, die es sehr ähnlich sehen, aber auch Leute, die total enttäuscht sind. Da gibt's all over the place und das haben wir immer. Aber dass Borderlands universally, also über den gesamten Globus, von der gesamten Presse abgewatscht wird, ein paar Fans finden da vielleicht noch irgendwie was dran, das hat man ganz selten. Und da muss ich sagen, das stimmt hier tatsächlich. Ich kam hinterher aus dem Kino. Und es gab dann eine Person von dem Pressekontakt, die mich dann anschaut, und dann hörte die mich schon schimpfen und sagte, ja, echt, siehst du das so? Und ich meinte, ja, aber das sehen ja wirklich alle so. Und dann meinte sie, ja, aber ich hatte irgendwie Spaß. Und da dachte ich so, ey, das tut mir richtig leid, wenn du da Spaß hast.
Ich höre aber auch immer aus solchen Filmen immer noch Kollegen von uns mit rausgehen, die sagen, ach, war doch ganz nett. Ich denke mir so, niemals, die schreiben doch nachher was ganz anderes. Sie sagen doch niemals, ach, war doch ganz nett.
Ey, das tut mir, ich kann es nicht mehr wiederholen, es tut mir richtig leid, wenn man damit Spaß hatte, weil das zeigt einfach nur, dass entweder der Anspruch quasi nicht gegeben ist oder aber, dass du vielleicht in deinem Leben noch nie einen guten Film gesehen hast, weil das hier ist auf so vielen Ebenen einfach gar nicht akzeptabel. Das sind die Dialoge, die, da werden dann...
Das eine oder andere Set sieht ganz nett gebaut
aus. Das habe ich auch gedacht.
Das möchte ich mal noch
aber
sagen.
Aber die Sets enden ja ab
wobei Pandora
Punkt.
Aussieht wie ein endloser Schrottplatz.
Ja.
Was
aber
ist
das ist
das
auch in den
Spielen
so.
Okay, gut, weil also, ich habe es nicht verstanden. Sieht aus wie ein endloser Schrottplatz.
Ich finde den Vibe, den sie eingefangen haben, ganz gut. Und du merkst so, die Sets sind auch relativ, das habe ich auch in Behind-the-Scenes-Fotos gesehen, die Sets sind sehr ausladend gebaut. Das ist nicht wie bei Disney oder jetzt bei Those About to Die, was ich auch so furchtbar fand, wo du gefühlt 3 Meter Set hast und alles ab dahinter ist bereits die LED-Wand. Das ist hier ein bisschen mehr, aber das ist wirklich das Einzige. Ich finde die Dialoge grauenerregend. Ob es jetzt die von Cate Blanchett sind, die dann sich hinstellt und so Jugendsprech absondern muss. Und die sagen dann auch so Sachen wie Tschö mit Ö in der deutschen Synchro. Ist ein bisschen witzig, weil wir letzte Woche über Rainer Brandt gesprochen haben.
Es ist genau das. Und ich weiß auch, dass ich habe so das Gefühl, ich kenne ja nun den Synchronregisseur so ein bisschen, dass das schon auch ein bisschen in diese Richtung gegangen wird.
Ja.
Aber du kannst ja nicht rausholen, was nicht da ist. Ne? Also
Ja. Aber also hat der Regisseur, Synchronregisseur, ist der damit, der hat nichts damit zu tun, dass Kristall gebucht wurde, oder?
Nee, ich glaube, die Besetzung machen nachher die heißen nicht Supervisor. Wie heißen die denn? Gerade, ich glaube, ist es ein Warner-Film in Deutschland?
Lionsgate. Was machen wir? Wir machen Lionsgate.
Ich glaube, das hier ist ein. Ach so, Leonine. Leonine ist das. Die haben dann quasi, und ich kenne auch von den unterschiedlichen Studios, gibt es quasi immer die Dubbing-Chefin. Ist meist eine Frau tatsächlich in Deutschland von den Studios. Und die machen das oft Jahrzehnte und die sagen dann und lassen dann auch gerne vorsprechen und gucken dann, ob jemand passt und testen.
Also, weil das muss man dazu sagen: Claptrap wird im Deutschen nicht von Jack Black gesprochen, was vielleicht noch okay gewesen wäre, aber das wissen wir jetzt halt nicht, sondern wir haben Kristall bekommen. Und Kristall, mit dem habe ich. Ist sowieso eine Hassliebe, die mich da mit dem verbindet, weil ich liebe tatsächlich ab und zu, wenn ich mal so eine richtig, wenn ich so denken will, so, oh, wie ist denn so die ein Teil der Menschheit so drauf? Dann schalte ich Kristall ein und dann sehe ich dann dazu nicht Witzen wie, also ich bin zu meiner Mutti gegangen und dann kommen mich rein und dann sagt die, wow, du bist aber fett geworden und alle lachen und ich denke so, yo, das unterscheidet Menschen halt voneinander. Es gibt die einen und es gibt die anderen und ne, Geschmäcker sind unterschiedlich und ich werde wahrscheinlich...
Bei Humor wird das oft ganz krass. Also auch so Leute wie Mario Barth sind ja wahnsinnig erfolgreich.
Ja.
Und mir erschließt sich nicht, aus meinem Wesen heraus. So.
Es gibt keinen deutschen Comedian, wo sich mich das bei mir erschließt, warum man...
Es gibt so kleine. Ich mag so Masoud und Karim. Nee, heißt der Karim? Warte mal, wie heißt denn? Nein, es gibt so diese kleineren, die oft so kleine Clubs spielen. Da gibt es schon so ein paar, die ich witzig finde. Wir sind oft deutlich jünger und noch nicht so ein ganz...
Ja, aber das sind auch die Kleinen, ne? Aber die großen Stadiontouren machen, das ist dann halt meistens, es gibt diesen einen, wie heißt denn der? Der macht nichts anderes als Witze zu erzählen. Und das erinnert mich total an, früher war das halt Phipps Asmussen, der durch die ganzen Hitparade-Shows gegangen ist oder die Schlagershows gemacht hat. Das war der Typ mit dem weißen Mini-Pli, der dann halt auch so Witze gemacht hat. Ey, steht ein Mann vom, wie geht dieser eine, den er mal gemacht hat? Da stand ich bei einer Prostata-Tätowierten oder irgendwie sowas. Das war ein Witz, über den sich Oliver Kalkofe mal lustig gemacht hat. Ich kenne den nur über Oliver Kalkofe.
Den magst du aber sehr.
Den mag ich sehr, aber der stellt sich auch nicht auf eine riesige Bühne. Macht er jetzt zwar mit Schläfatz, die gehen jetzt auf Tour oder haben so 2 Shows in Berlin, glaube ich, und Hamburg. Da wollte ich mir noch Tickets holen. Habe ich mich voll Bock drauf. Anyway, anderes Thema.
Sie haben so ein krasses Publikum, dass sie doch sicher ausverkauft sind. Super.
Denke ich auch, aber ich
schreib doch so eine Mail, ich bin David Hein im Betreff, ich wäre gerne
das würdest
dabei.
Du machen. Aber
würde
das,
ich nicht
machen. Doch, würdest du machen.
Nein. Ich habe eine entspanntere Art, freundlich nachzufragen. Ich sage nie, ey, ich bin der und der muss dahin. Da muss ich zwischengehen. Ich sage, das sage ich nie. Ich sage immer, ich frage immer freundlich, ob es eine Möglichkeit gibt und wenn nicht, ist völlig in Ordnung.
Okay.
Ich sage nie, ich muss hier hin, weil ich... Nee,
da ähnelst du ja...
Ich musste nämlich mal damit kämpfen, dass das jemand über mich behauptet hatte, in der Branche, wo ich sagte, nee. Das mache ich nicht. Ich frage immer gerne nach. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ich das für jemanden, für eine Gruppe auch irgendwie so organisieren kann, super gerne. Da schmeiße ich auch gerne eine Reichweite in den Ring. Aber ich sage nicht, ich muss hier rein, weil so und so.
Also ich gebe nur mal ein Beispiel. Wir waren mit der Experience-Show fertig vor ein paar Wochen.
Sollen wir über den nächsten Film reden?
Und dann sagt Robert so, Tobi war derjenige, der ist vom Experience. Sag mal, wie wäre es, wenn wir jetzt alle ins Brauhaus gehen? Und der guckt so, man merkt so, es klickert so bei ihm und so, das ist eine gute Idee. Und plötzlich saßen wir alle im Brauhaus, also das ganze Team, alle die Moderation. Und ich dachte so, da ähnelst du total meiner Frau, weil die würde es auch machen. Und
ja, aber das ist doch nicht assi. Das war einfach,
ich könnte das nicht. Ja. Aber ich bin ja auch deswegen, liebe ich ja auch meine Frau und auch dich, weil ihr das könnt und ich partizipiere davon natürlich gerne.
Ich dachte auch so nach dem Event, es war ein toller Tag, es hat richtig Bock gemacht. Ja, wenn wir jetzt alle auseinandergehen und nach Hause,
ist irgendwie... Es macht doch voll Sinn, aber ich würde mich schämen.
Außerdem habe ich gesagt, wollen wir was essen gehen? Nee, ich meinte sogar, wir gehen, glaube ich, zu Burger King. Wollen wir noch zu Burger King? Also, weißt du was, wir gehen ins Brauhaus.
Das
war so rum. Er hat das vorgestellt.
Ja, also Leute, ihr seht schon, wir reden schon über das Brauhaus und Burger King statt über den Film. Borderlands ist unsägliche Kackscheiße, die wirklich, da gibt es nichts dran zu retten.
Fertig. Kommt diesen Donnerstag raus. Viel Spaß damit, wer den gucken möchte. Ich will mal ganz kurz zwischenschieben. Ich habe jetzt endlich mal Farang nachgeholt.
Ja. Und?
Also, die Story gab es 1 Million Mal.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist ein bisschen auch drüber gespielt vom Hauptdarsteller. Der Bösewicht ist gar nicht so schlecht, finde ich, weil er ganz wenig Screamtime hat. Super viele Laiendarsteller, aber die Action, also letzten 40 Minuten, Knaller.
Der Fahrstuhl.
Knaller. Der Fahrstuhl, aber auch der Gang. Und ich sag mal, wenn jemand beschließt, wofür die eigene Anatomie noch so zu gebrauchen ist. Also, und das sind auch so auf einer Qualität, wo ich so dachte, schon wie es auch bei The Raid dachte, wie dreht man das? Wie verletzt man sich nicht damit? Und wie fließen dort praktische und digitale Effekte so gut zusammen, dass es einfach wahnsinnig echt aussieht? Also wirklich, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das nämlich bei Sky so durchgeguckt, was ist denn gerade so neu bei denen und in den Charts, da war Farang mit dabei. Und ihr sagt, ey, so ein richtig knalliger FSK 18 blutiger Action-Thriller, dessen Geschichte nicht da sein muss, guckt euch mal Farang an. David hatte letztes Jahr immer wieder darüber den erwähnt, nach dem Fantasy-Film-Festival und auch zum Kinostart.
Ich werde nächste Woche über das Fantasy-Film-Fest noch sprechen, weil da läuft einer, der ist, letztes Jahr lief da ja Farang und dieses Jahr läuft Kill. Kill ist ein indischer Film und spielt in einem Zug. Ist im Grunde, stellst dir vor, wie The Raid trifft auf Train to Busan. Gruppe von, ich glaube, Räubern.
Da spielen Zombies dann eine Rolle?
Nee, es sind Räuber. Räuber wollen einen Zug ausrauben. Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es eigentlich ging, aber die wollen da irgendwelche Leute beklauen. Und dann stellt sich aber heraus, es sind zwei Kommandos an Bord. Das sind eine indische Spezialeinheit, die genauso für Counterterrorism ausgebildet wurden. Und die stellen sich denen dann entgegen. Und das ist wirklich für einen indischen Film, bei dem normalerweise ich immer Angst habe, jeden Moment fangen die an zu tanzen und zu singen, ist hier zum Glück gar nicht so. Es wird auch
Das weißt du schon? Hast du den schon gesehen?
Ja, ich habe den schon gesehen. Und deswegen, ich werde nächste Woche nochmal genauer drüber sprechen, weil da werde ich wieder meine Empfehlungen fürs Fantasy Filmfest präsentieren. Aber wenn dir Farang gefallen hat, für mich ist der Knaller des Jahres bisher, abseits von Roadhouse und Monkey Man, die ja alle okay waren, aber der Knaller des Jahres...
Monkey Man, scheiße.
Hä?
Du fandst Monkey Man.
Ja, scheiße, genau. Okay. Die meine ich ja auch. Der Einzige, bei dem ich noch das Gefühl hätte, der könnte Kill noch überholen, wäre dieser Havoc, aber ich glaube, der kommt dieses Jahr nicht mehr. Dieser Tom Hardy-Actionfilm vom The Raid-Macher, der auf Netflix kommen soll. Aber wenn nicht... Schaut euch auf dem Fantasy-Filmfest unbedingt Kill an. Ich rede nächste Woche nochmal drüber.
Ich rede dann wahrscheinlich nächstes Jahr drüber.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ich nachgeholt
habe. Oder du gehst aufs Fantasy-Filmfest.
Oh, David, ich habe dich gerade 2-mal blinzeln sehen, glaube ich.
Ich habe 3-mal geblinzelt.
Oh nein, blink.
Thrice.
Was ist denn nach Twice? Ist es dann Thrice?
Ich glaube, Thrice kann man
sagen. Once, Twice, Thrice?
Ich glaube, man kann Thrice sagen, ja.
Threes.
Das ist ein Film, Blink Twice, bin ich nur mitgekommen, ich glaube, weil ich mich gelangweilt habe. Ja, sonst wäre ich da niemals gelandet und war dann hardcore überrascht.
Ich bin auch der Einzige, der so gesagt hat, gucke ich mir an, ich glaube, der kann was.
Es war auch sonst niemand da außer uns, ne?
Und dann waren doch andere Menschen, aber die kennen wir kaum.
Ja,
Damit
war niemand da außer uns.
Und das ist ein Knaller.
Ja.
Also ich finde sogar noch ein Grower. Also nachdem ich den gesehen habe, war ich auch noch so am nächsten Tag, boah, ich finde den, glaube ich, sogar noch besser, als ich rauskam.
Das ging mir nicht so.
Mir auf jeden Fall. Ist ein Regiedebüt, das muss man sich mal geben. Hm. Jetzt von Zoe Kravitz. Ich meine, die ist als Schauspielerin schon ein bisschen erfahren und vom Showgeschäft sowieso durch ihren Vater Lenny Kravitz. Aber hatte 2017 angefangen, ein Drehbuch zu schreiben mit dem Titel Pussy Island. Dass der Titel nicht so bleiben wird, kann man sich eigentlich denken.
Schade.
Schade. Und erzähl die Geschichte von einem Tech-Milliardär. Slater King heißt der. Und der steht in der Öffentlichkeit sehr unter Beobachtung. Der hat anscheinend nämlich Übergriffe, Machtgefälle ausgenutzt, vielleicht sexuelle Übergriffe und sagt, pass auf, ich bin jetzt geläutert, ich gehe in Therapie, ich ziehe mich aus meiner Firma zurück, hat sich eine Privatinsel gekauft und zieht sich da zurück und ist nur noch für so öffentlichkeitswirksame Spendengalas mal dort. Und genau dort lernt er die Kellnerin Frieda kennen. Die sich so ein bisschen auch so unter die VIPs mogelt. Und ehe sie sich versieht, wird sie eingeladen auf besagte Privatinsel zusammen mit ihrer besten Freundin, noch anderen Tech-Freunden von Slater und noch anderen Frauen. Und genau dort, noch ungefähr 15 Minuten im Film, spielt dann dieser Film zwischen Partys, Drogenexzessen, Saufen, Sonne, Sonnenschein, alles schick, krasse Farbpalette. Aber irgendwie ist da was. Irgendwas komisch. Und das sagt dir der Film auch 60 Minuten lang. 60 Minuten merkst du so, immer wieder merkwürdige Einstellungen, immer wieder so eine Musik, die sich so verzerrt, so dissonante Klänge. Du merkst, hier soll es schön sein, aber irgendwas ist komisch und irgendwie schneidet der Film auch immer so. Man sitzt abends zusammen und zack, ist wieder morgens und der nächste geile Tag beginnt. Und dann passiert was, wo die Hauptfigur sich fragt, hier ist doch irgendwas komisch und stellt fest, wie sie vielleicht verstehen kann, was sie bis jetzt anscheinend irgendwie so ein bisschen übersehen hat. Und da macht der Film keine Gefangenen mehr, finde ich. Mhm. Ich finde dann so klar und krass die Idee, die sich dahinter verbirgt. Und ich will jetzt eben nicht zwei Dinge nennen, weil man sonst zu sehr spoilert, die zusammenlaufen. Aber ab da dreht der Film sich sehr um und wird sehr rigoros, auch sehr gewalttätig, sehr explizit, wie ich finde. Und zeigt auch so eine Art Gruppendynamik, die richtig eklig ist, teilweise mit anzusehen, finde ich. Also ich finde den von gerade war dieses ganze Payoff hinten raus so gut und hinten raus packt er dir auch dann nochmal so einen Geschmack mit rein, wo ich mich noch fragen muss, immer noch, wie finde ich denn das eigentlich, was dann ganz am Ende mir dann präsentiert wird. Der ist super stylisch, der Film, und hat eine Geschichte zu erzählen und ist durchweg stark besetzt. Von der Hauptdarstellerin über den Channing Tatum, der mal ganz anders spielen darf. Gut, der ist nur mit Zoe Kravitz zusammen, weil er war super überrascht, dass sie das von Anfang an für ihn geschrieben hat. Du hast dann irgendwie, du hast Kyle MacLachlan dabei, du hast Haley Joel Osment dabei, du hast Christian Slater dabei und bis in die kleinsten Rollen, super krasse Besetzung, wie hin bis hin zu einer Gina Davis. Wo ich so dachte, die mal wieder auf der Leinwand dann so zu sehen. Also, das Ding hatte schon in den Trailern absolute Jordan Peele-Vibes. Und wer sowas wie Get Out mag, wer sowas wie Nope mag und sagt, das ist genauso dieses Mystery-Thriller mit immer auch so einer gewissen sozialen Fallhöhe und ganz eigenen Komik, guckt euch Blink Twice an. Der ist richtig was.
Ich hatte deine Wertung die Tage gesehen und dachte so, die ist ja nur konsequent, nachdem du ja einer der Verirrten gewesen bist, die Knives Out, Glass Onion gut fand und dem eine gute Wertung gegeben hat, dann musst du dem ja automatisch eine höhere geben.
Ich muss gar nichts.
Weil ich dachte so, ich hatte mich glaube ich nach 20 Minuten zu dir umgedreht und meinte, das Ding hier ist genau all das, was Knives Out gerne
du
wäre.
Du meinst Glass Onion, ne?
Glass Onion.
Wie ist denn der eigentlich generell abgeschnitten, weißt du das?
Glass Onion?
Ja, ich muss mal gucken, wie so ein Meta-Wert ist. Ich habe nie drauf geschaut.
Ich glaube eher im positiven Bereich. Also Knives Out wird ja geliebt. Ja.
81.
Ich finde die Filme unsäglich dämlich.
Ich meine, weil du gesagt hast, ich bin einer der Verirrten.
Ja, ja, aber ich finde
so verirrt. Alle sind verirrt.
Ja, aber alle sind okay, verirrt. Also weil Rian Johnson ist halt eine Pfeife so und die Filme von ihm mag ich halt leider auch nicht. Und du merkst, wie ich finde, an Blink Twice total, wie auch hier ist es so ein Tech Typ, der Leute auf so eine Insel einlädt. In Glass Onion geht es dann relativ schnell in eine ganz andere Richtung. Aber es sind so ne, auch Gruppendynamiken, auch so ein bisschen. Hier gibt es nicht dieses klassische Whodunit, weil es eigentlich keinen Mordfall gibt.
Ist klar, es gibt sondern, keinen Whodunit.
Aber es gibt trotzdem ein Mystery-Element, weil recht schnell sich diese Stimmung einbaut. Und mit recht schnell meine ich eben 60 Minuten. Das braucht dann doch recht lange. Aber ich meinte, hatte sofort zu dir mich umgedreht und dachte so, ey, das ist jetzt schon so viel besser. Weil Zoe Kravitz, dafür, dass das ein Regie Debüt ist, so ein schönes Auge hat. Ich fand das, also sie hat entweder einen Top-Kameramann oder selber einfach ein sehr gutes Auge für Bilder. Ich mochte, wie die Kamera sich bewegt. Ich mochte, wie die Bilder geframed sind. Ich mochte, wie Dinge akzentuiert werden auch. Also ich gerade, das lernt man immer schön von David Fincher, gerade im Thriller-Genre ist es so wichtig. Du kannst Spannung und Stimmung komplett verspielen, wenn du nicht in der Lage bist, die Kamera oder die Augen des Publikums, der ist ja ein Meister des Leitens der Augen von Leuten oder deines Publikums. Und das macht Zoe Kravitz hier auch ziemlich gut. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, er ist sehr, sehr schön auch geschnitten. Es gab tolle Momente, wo so Musikmontagen passieren, also wo einfach eine gewisse Zeit voranschreitet. Und dann
die Farben, ne? Also gelb, rot, grün,
das
weiß.
Das ist mega
weiß.
Gut.
Die Lichtsetzung, weil ja. Die reicht von Kerzenschein bis Licht, ja. Bis Scheinwerfer.
Ist ein fantastischer Film, der super aussieht. Ich finde die Musikauswahl hervorragend. Zoe Kravitz hat einen exzellenten Stil. Das ist einfach Stilsicherheit, das ist auch visuell ein Fest. Und dann kommt dazu, dass sie starke Schauspieler hat, die das schön auch so ambivalent spielen. Du weißt wirklich lange auch nicht, gibt's denn überhaupt was auf der Insel? Das fand ich auch interessant, dass der Film mich dann doch fast auch 60 Minuten da lang an der Stange gehalten hat, ohne dass dieses Mystery-Element wirklich klar wurde. Und als es dann passiert, dachte ich wie du so, oh, das jetzt zu zeigen ist, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und er wird dann zu so einer Nummer, die erinnerte mich an viele Filme, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Buddies, Buddies, Buddies war so einer. Ich weiß nicht, ob du den, hatten wir nicht drüber gesprochen, ne? Da so eine Teenager-Gruppe, die in so einem Haus und man weiß nicht so recht, gibt es einen Mörder, gibt es keinen. Ready or Not kam mir in den Sinn. Promising Young Woman kam mir in den Sinn. Don't Worry, Darling kam mir sehr in den Sinn. Sage ich aber nicht, warum. Und es gibt schon eine ganze Reihe von Filmen, an die der erinnert. Aber ich finde, er ist tatsächlich der beste von all denen gewesen. Ich fand so, am Anfang hat er dann sich so ein bisschen geschleppt und am Ende verspielt er leider die, weil da wird mir die Message zu verspult. Es hätte mir entweder konkreter, konsequenter sein müssen oder ein bisschen kondensierter, aber die Message, die verspult sich dann so leider. Da habe ich am Ende das Gefühl gehabt, da will sie ein bisschen viel. Da ist dann, das ist auch ein feministischer Film, merkt man sehr deutlich. Also da muss man auch wieder, dem Patriarchat wird schon auf die Finger geklopft. Aber nicht so, es hat mich erinnert, ich fand sogar es zurückhaltender als in Promising Young Women. Ich fand das sehr schön alles. Dementsprechend war das so ein Film, bei dem ich nicht so ganz bei deinen Wertungshöhen mitgehen kann, aber eine mega Überraschung.
Hast du das bekommen? 4 Sterne trotzdem? Oder 3,5?
Ich würde 3,5 geben, mit Sternen.
Hast du noch nicht eingeloggt?
Ich war jetzt in Erfurt und will dann immer nicht. Aber die Tage werde ich auf jeden Fall.
Also von mir große Empfehlung, ne? Wenn ihr jetzt sagt, ach, was gucke ich nach Borderlands diese Woche, dann Blink Twice. Und es ist krass, weil diese beiden Filme haben wir, glaube ich, einen Tag nach dem anderen geschaut. Und das, wenn du sowas sehr weit oben, zumindest bei mir, in der Qualität das und so weit unten, wird dir manchmal klar, wie unglaublich groß die Range sein kann.
Ja.
Ja, da ging es mir so.
Aber hattest du das am Ende gar nicht so, dass du das Gefühl hattest, jetzt weiß sie nicht mehr so richtig, also Zoe Kravitz, was sie genau erzählen soll? Weil ich gerade so die letzte halbe Stunde war mir so ein bisschen fahrig.
Mir geht es eher nur um die letzten 5 Minuten, wo ich so sage, ha, das ist mir da ein bisschen zu...
Ja,
nö.
Aber ich fand den bis dahin so stylisch und anders, dass ich gedacht hatte, vielleicht kriegt sie am Ende auch einen interessanteren Spin hin, als nö. Nur das zu machen, was doch dann
ich
alle...
Ich mochte diese Konsequenz.
Okay.
Weil sie im Grunde auch, ich finde, wenn sie jetzt mit diesem Film herkommt in Hollywood und sagt, ich würde gerne einen anderen Film machen, perfekte Visitenkarte, weil sie quasi, auch wenn es für den Film für dich jetzt vielleicht nicht stimmig ist, total auch abliefert. Guck mal, ich kann das, aber ich kann auch das.
Ja, ja.
Das finde ich eigentlich ganz gut. Weißt du, was ich noch gesehen habe? Den Film, wo wir, glaube ich, weder auf dem Schirm hatten, dass er so erfolgreich in Deutschland sein würde, als auch international. Nur noch ein einziges Mal. It Ends With Us. Super Bucherfolg auf TikTok, BookTok. Oh Gott, dein Ja. Sag mir, was du gerade?
Nee, ich wollte der Film sagen, wo Blake Lively quasi ihren Mann benutzt hat, weil das kam jetzt ja wirklich sehr gut ihr tatsächlich auch in, hat ihr das in die Karten gespielt, dass Ryan Reynolds auf Welttour war, Presse für seinen Film gemacht hat und dann hast du schon sehr schnell gemerkt, ich hätte von It Ends With Us nie was gehört, wenn ich im Rahmen von Deadpool vs. Wolverine dieser Film immer wieder. Also es gab ja sogar Interviews, wo er den Co-Star von ihr interviewt hat und so Sachen. Das findet ihr ja alles mega lustig. Ihr hattet neulich in unserer WhatsApp-Gruppe das wieder auch geteilt und ich denke immer so, was findet ihr denn da so lustig? Weil ich fand das einfach wieder nur fremdschämig, wie die das machen. Aber es hat gezogen.
Weil du es sonst einfach auch nicht hast. Du hast nicht, dass jemand anders jetzt zum Beispiel der Ehemann, der Hauptfigur mit einer anderen Figur, die was mit einer Hank und sich hinsetzt und sagt so, Freundchen, was war denn das? So. Kannst du ja Fremdschämen finden, aber geben tut's das normalerweise nicht in irgendeiner Cross-Promo, dass sich der denn so hinsetzt. Und unabhängig davon glaube ich aber, dass die Promo auf Wolverine nicht also so den ganz großen Impact hat, weil das Publikum von Deadpool und Wolverine ist nicht das, was It Ends With Us.
Aber es hat, glaube ich, es hat Awareness geschafft.
Das kann sein, aber die Buchvorlage ist wahnsinnig. Also auch Gina meinte zu mir, dass Colleen Hoover, deren Bücher sind das Ding. Und ich war im Kino, einer von zwei Männern, in einem ganz vollen Kinosaal. Also in einem knallevollen Kinosaal, erste Vorführung 15 Uhr oder so. Also nicht zu einer Primetime. Aber richtig. Und wir haben fast 500.000 Kinogänger gehabt am ersten Wochenende in Deutschland. Und da sind wir in Sphären, wo Deadpool und Wolverine auch gestartet ist. Ja, die sind bei 700.000 noch was. Also zwei Drittel davon. Und in den USA macht dieses Drama 50 Millionen zum Start.
Ja, ja.
Also romantisches Drama rundum. Du merkst schon bei der Hauptfigur, die heißt Lily Blossom Bloom und träumt davon, einen Blumenladen aufzumachen.
Oh Gott, ich kotze.
Als sie nach Boston Du gibst der Sache aber echt genau so viel Chance.
Naja, aber also guck mal, du erzählst mir was von einer Frau. Also ich kenne das ja auch so von Twilight und wie die alle geschrieben sind. Ne? Von irgendjemandem,
ja,
der sagt so, ich will jetzt eine Fanfiction zu irgendwas machen und dann kommt plötzlich 50 Shades of Grey raus. Und dann schreibe ich eine Frau, die heißt, wie Fantasy zu schreiben und zu sagen, mein Zauberer heißt Captain Wizard of Doom, Blitzy McBlitzblitz. So, das ist ja Käse, wenn die dann...
Tony Soroni. Pass auf, sie lernt einen Typen kennen, der ist Neurochirurg. Und
der heißt Schnibbel Max Schneid?
Der heißt Ryan Kincaid. Und der ist aber Justin Baldoni, ist der Regisseur und ist dieser Typ. Und zwischen den beiden passiert was. Und die spinnt sich so eine romantische Geschichte. Und sie, es gibt immer wieder Rückblenden in ihre Jugend, in ihre erste große Jugendliebe. Und auf die trifft sie dann auch. Und dann steht so ein bisschen diese Frage im Raum, für wen entscheidet sie sich denn dann eigentlich? Bis dahin ist es so diese ganz seichte romantische Drama und sagt, okay, kann man jetzt schön finden, blöd finden. Was dann aber passiert ist, es geht wahnsinnig viel um häusliche Gewalt. Und das ist dieses Thema, wo ich auch so dachte, ich hatte die ganze Zeit so eine Richtung so, ist hier was Toxisches dabei, was ich gerade so schon sehr früh so spürte? Und dann wird es ein Film über häusliche Gewalt und über, ja, auch toxische Männlichkeit und Übergriffe und wie eine Frau sich selber davor schützen kann und schützen muss. Und der Film traut sich, finde ich, weil er sehr schön fotografiert ist und so sehr viel mit, weißt du, da fällt mal jemand eine Treppe runter, war es ein Unfall? Ist er geschubst worden. Da wird mal jemand, kriegt was so, hab ich nur aus Versehen nach hinten geruckt und jemanden erwischt oder habe ich mit Absicht jemanden geschlagen. Es bleibt alles so, diese Fallhöhe von was es bedeutet als Frau, emotional und oder materiell abhängig zu sein von einem Mann. Und was ja oft passiert, ne? Was alles so, die meisten Fälle von Gewalt finden ja in der eigenen Familie statt. Und der Film traut sich diese Fallhöhe nicht zu spielen, aber tatsächlich verbirgt sich darin ein deutlich ernsteres Thema, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass einfach nur so eine schnulzende Frau entscheidet sich zwischen zwei Typen, wer die schöneren Blumen hat, schönere Geschenk, netter grinst oder was weniger Fieses sagt, gewinnt. Nee, hier drin ist tatsächlich eine Frau, der ganz übel mitgespielt wird und wo auch ein zweiter Mann so ein bisschen wie ein Retter erst auftaucht. Aber der Titel des Films, und ich weiß nicht, wie es im Buch ist, hat für mich eine wahnsinnig schöne Szene, wo ich wirklich auch Kino mit Gänsehaut saß, wo der Titel des Buches durch die Figur gesagt wird und warum sie sich entscheidet und letztendlich dafür entscheidet, einen Weg vielleicht rauszufinden aus einer Situation, war für mich so tatsächlich nicht ein Wow-Moment, habe ich aber niemals gedacht, dass der Film tatsächlich es schafft, einen Ton zu treffen, wo ich überrascht da saß und dachte, ist jetzt mehr, als ich wirklich gedacht habe, muss ich zugeben. Wird er dir deswegen gefallen? Das glaube ich nicht. Aber ich würde denken, aha, da ist ja doch eine Substanz dahinter. Würdest du am Ende auch zugeben, die ich nicht erwartet hätte. Punkt.
Ach, die Abenteuer von Lily Blossom.
Lily Blossom Bloom.
Ja, die in einem Blumenladen.
Und Blake Lively ist wirklich, finde ich, eine gute Schauspielerin. Das macht sie wirklich sehr, sehr angenehm.
Ich fand diesen einen, wie heißt der von Paul Feig, da soll es auch eine Fortsetzung zu geben.
Nicht diese war sie das in Shallows? War sie das?
Ja, Shallows. Nee, ich meine, es war was anderes. Es war so ein ganz, das ist einer der schlechtesten Filme der letzten 20 Jahre, in dem sie mitgespielt hat.
Ich habe ja nie Gossip Girl gesehen. Hast du Gossip Girl gesehen?
Ich auch nicht. Ja. Aber Carly sagt immer, sie sei eine furchtbare Schauspielerin, aber für Gossip Girl muss man auch nicht viel mehr können, als zu sagen Hihi oder Haha. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich Gossip Girl nicht gesehen habe. Ja. In The Shallows da kann sie nicht viel falsch machen, weil sie da ja wirklich nur unterkühlt sein muss und Angst haben muss. In dem einen, den ich mit ihr geguckt habe, darüber hinaus, beziehungsweise ich habe natürlich auch noch den großartigen Green Lantern gesehen, in dem sie ja ihren Mann kennengelernt hat. Da erinnere ich mich nicht mal mehr an
Hast
sie.
Hast du den Gossip mitbekommen übrigens gerade, wo es um Mann und Frau geht?
Die beiden, die sich wieder getrennt haben.
Jennifer Lopez.
Ja, das ist, weil er in ihrer Doku mitmachen sollte.
Du siehst, hast in jedem öffentlichen Auftritt gesehen, dass es ihm nicht gut geht, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, man weiß nie, was
ich
die Wahrheit
immer,
ist. Aber
ja,
es,
ich lese schon wieder ganz,
heute Morgen
ich
so.
Lese wieder ganz viele Artikel, was sie falsch gemacht haben könnte. Und ich finde, da wird sich wieder gerade auf Jennifer Lopez eingeschossen. Die sind also offenbar beide nicht fähig.
Sind ja immer zwei.
Ja, ja, sie sind offenbar beide nicht so richtig fähig, Beziehungen zu führen, die zumindest, also Jennifer Lopez war ja jetzt auch schon x-mal verheiratet oder zumindest in langen Beziehungen auch. Aber es gilt für ihn ja genauso. Und das finde ich immer so ein bisschen affig zu sagen, er war derjenige, der gelitten hat. Das ist ein erwachsener Mann, meine Fresse. Wenn du in einer Beziehung leidest, dann gehst du halt. Aber
naja, das ist ja die Sache. Ne? Das ist ja das Problem mit auch andersrum, mit Abhängigkeiten. Du gehst eben nicht einfach. Dann hättest du ja keinen Bedarf, das zu reflektieren und dich selbst aufzuarbeiten.
Ich kann nachvollziehen, dass wenn du zum Beispiel... Das ist ja auch der zweite Versuch. Und der zweite Versuch, wenn der wieder scheitern würde...
Warum muss man sich denn dann gleich verheiraten?
Ja, es ist mir ein großes Rätsel. Warum immer auch so schnell? Aber es ist ein typisches amerikanisches Ding. Da hast du ein halbes Jahr gedatet, ab zur Hochzeit. Das kann ich ja nicht nachvollziehen, weil ich finde schon, dass du brauchst eine Weile, um zu begreifen, ist der Partner der mir auch in den schwierigen Situationen die Sicherheit geben kann, die ich brauche. Ja. So, und das wirst du nicht erfahren nach wenigen Wochen. Ja, lass uns lieber nicht über die beiden sprechen. So, ich wünsche beiden echt alles Gute. Ich wünsche vor allen Dingen Jennifer Lopez, dass sie andere Filme sich aussucht für die Zukunft.
Ich hätte eine andere Frage an dich. Hast du schon mal einen Film gesehen, bei dem eine Figur, Mann oder Frau, gegen den eigenen Willen auf einmal Teil einer Geheimoperation einer großen Organisation war und dann musste...
Also er oder sie wird in einen Fall reingezogen.
Ja, ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, so kein Bauarbeiter, irgendwas. Er wird in einen Fall reingezogen, muss auf einmal mit diesen Geflogenheiten klarkommen und dann muss, und das habe ich glaube ich auch noch nie gesehen, ein Gegenstand, eine Person, Technologie oder Waffe gerettet, beschützt werden vor...
Sagen wir MacGuffin.
Vor wem anderen, meistens Russen, Chinesen, Iran, Nordkorea oder Deutschland im Ersten, Zweiten Weltkrieg, um das Schicksal der Menschheit, der freien Welt, des Westens, einer Nation, des Weltalls zu retten.
Willst du jetzt sagen, dass es so einen Film endlich gibt, weil, habe ich noch nie gehört.
So einen Film gibt's?
Ja.
Mit Halle Berry und Mark Wahlberg.
Oh nein, auch noch meinem Lieblingsschauspieler Mark Wahlberg.
Ja, ja. The Union heißt der. Auf Netflix ist, glaube ich, an 83 Ländern auf Platz 1. Auch in Deutschland, wir machen uns wieder aller Ehre.
Ja.
Und jetzt könnte ich alles, was
ich... Ich habe den Trailer gesehen.
Ich könnte jetzt das, was ich gesagt habe, noch befüllen mit Namen und Figuren oder ich kann es auch einfach lassen.
Weil ich versuche es mal aus dem Kopf zusammenzubekommen. Ich erzähle jetzt einfach und du darfst mich nicht unterbrechen. Also es ist so, Mark Wahlberg fährt in den Urlaub. Oder vermische ich das mit dem anderen Film, der letztes Jahr rauskam auf Apple TV?
Ganz schön weit gekommen.
Egal.
Machst du noch nicht Apple TV, ist Netflix.
Ja, ich meine aber den anderen Film, den er gemacht hat. Mark Wahlberg fährt in den Urlaub. Es ist, glaube ich, Paris. Da wird er von Halle Berry kontaktiert, die sagt, hey, du bist doch ein, bist du nicht ein Special Agent? Nee, sie ist ein Special Agent, aber er nicht und kriegt dann eine...
Alles falsch.
Alles falsch?
Er ist Bauarbeiter
ist
in
nichts,
New Jersey.
Das ist nichts hängen geblieben.
Er ist Bauarbeiter in New Jersey, trifft auf seine Highschool-Flamme Roxanne, die auf einmal zu Besuch ist und anstatt eine heiße Nacht zu verleben, betäubt sie ihn, schleppt ihn nach London, wo er aufwacht und fragt, was ist denn hier los? Und sie sagt, ich bin Teil von The Union, einer Geheimorganisation und mein Chef J.K. Simmons, wir brauchen einen Typen für dich.
Weil er noch nicht, weil man, stimmt, irgendwie sind dort die Agenten geleakt und ihn kennt der Gegner nicht
dann,
oder so.
Und genau, und dann geht's wieder, und dann gibt's eine geheime Auktion, ne? Ist auch immer ein Thema, es wird was auktioniert.
Verlieben die sich beide dann ineinander?
Nee, nicht wirklich, das wird zwar so ein bisschen so eine flirty Ebene, aber darum geht's dann nicht. Und dann, du, ganz ehrlich, und dann wird sich dann einfach durch den ganzen Film gekloppt und das war's eigentlich auch schon, ne? Da gibt's dann einen, der so ein bisschen twisty ist, wo man denkt, der ist ein Guter, der ist eigentlich dann doch ein Böser, alle sind dann enttäuscht, der Film ist nicht schlecht fotografiert, irgendwo in Slowenien zum Teil, Schießerei hier, da, Schlägerei dort, hast du danach vorangesehen, hast du den besseren Film danach gesehen. Es ist wirklich der Freitagsfilm, der Content ist statt ein richtiger Film. Mark Wahlberg bestimmt 20 Millionen kassiert. Halle Berry, weil sie eine Frau ist und schon nicht mehr so bekannt ist, 5 Millionen kassiert. So läuft das leider in Hollywood. Fertig ist. Das ist The Union. Ich will wirklich auch nicht wirklich mehr erzählen. Also ist nicht interessant.
Ich will auch nicht fragen.
Ja, ist wirklich also, nicht interessant. Aber habe ich jetzt mal erwähnt, weil ist ja der Hit der Woche.
Der Hit der Woche.
The Bear Staffel 3, ich mache ganz kurz für dich. Du hast immer noch nicht geschaut, ne?
Nee.
Staffel 3, wieder sehr, sehr gut. Nicht so gut wie Staffel 2. Fertig.
Das war's?
Ja, was soll ich sagen? Also du wirst irgendwann mal, ich hoffe mal, dass du es irgendwann schaust und dass wir dann wirklich mal...
Aber sag doch, ich meine, wir reden ja nicht nur wir reden ja auch für die Zuschauer.
Naja,
also,
was
wenn
ich
du als Zuschauer
sagen,
jetzt hier sitzt...
Die Serie ist auf der einen Seite mit Emmy-Nominierungen und Emmys überschüttet und du hast einen Jeremy Allen White als Hauptdarsteller, der ja auch in The Iron Claw richtig gut
war. Das kennt man ja, aber was ist bei der dritten Staffel jetzt...
Bei der dritten Staffel ist die ganze zweite Staffel drehte sich darum, dass man sagt, was können wir aus diesem Restaurant, was inzwischen The Bear heißen soll, wir wollen das aufmachen. Wir wollen hier draus einen Laden machen. Und sie schaffen es am Ende, dieses Restaurant aufzumachen. Und jetzt bist du am Anfang dieser dritten Staffel unter diesem enormen Druck von Kami, der sagt so, ich will hier richtig gute Küche und der stellt so viele Regeln auf und der ist so stringent, dass quasi gegen das ganze Team das geht und du hast aber, und das ist es vor allem, immer diesen Psychoterror. Allein die erste Folge ist einfach nur diese ganzen Eindrücke von den Leuten in dieser Küche, was die so erleben, unter welchem Druck sie, die einen in der Sterneküche sind, die nächsten einfach sich nur verwirklichen wollen. Die dritte, es gibt eine richtig tolle Folge über die Älteste in dieser Küche, die eines Tages, und da gibt ja manchmal in dieser Serie immer wieder ganze Episoden, die sind so völlig raus. Und die heißt Napkins. Und da geht es nur um sie, die eines Tages typisch amerikanisch gefeuert wird, weil sie einfach Leute streichen müssen. Mhm. Und sie kommt nach Hause zu ihrem Mann und es ist super traurig, weil sie versucht einen Job zu finden und den nächsten Job, aber sie ist auch schon am Ende ihrer 40er. Und sie und ihr Mann sagt ihr auch, hey, ist schon alles gut. Und es gibt so einen super krassen Moment, wo sie sagt, ich weiß, wir haben Probleme und wir haben Sorgen und ich werde mich kümmern, ich will einen Job finden. Und als sie wieder irgendwo abgewiesen wird, weil der Termin zum Vorstellungsgespräch nicht mal stattfindet, weil die Stelle schon vergeben wurde, landet sie im Original Beef. Das ist dieses Restaurant, was ursprünglich mal das The Bear war. Hm. Und heult sich da die Augen aus. Und John Bernthal als der Bruder, der noch nicht gestorben ist in The Bear, weswegen ja Kami überhaupt zu diesem Restaurant kommt, setzt sich zu ihr und sie reden einfach nur über das Leben, was scheiße ist. Weil beide erzählen sich so gegenüber und sagen so, weißt du, was mir heute für 6 beschissene Dinge passiert sind und warum dieser Laden hier so scheiße ist. Wir schreien uns immer an. Aber manchmal setzt du dich hin und sagst, du liebst es. Du liebst diese Menschen, weil irgendwie kannst du nicht ohne sie. Und wie sie so reden, sagt jetzt, weißt du was, fang an bei mir zu arbeiten. Und diese ganze Folge geht nur darum, wie sie überhaupt an diese Stelle gekommen ist. Und das geht so tief und ist so menschlich in The Bear. Das ist eine Serie über Druck, über Leidensbereitschaft, über Opferbereitschaft. Ich meine, du kennst das ja auch, ne? Was sind wir manchmal bereit, für unseren Beruf auch zurückzustellen? Es ist ein Film oder eine Serie, die wahnsinnig intensiv damit arbeitet, wenn du eine Sache so sehr willst und Experte oder genial oder ganz doll etwas willst, wie viele andere Dinge darunter manchmal leiden. Mhm. Diese Serie spielt auf dieser, das, und das ist manchmal kompletter Wahnsinn, eben da. Ich kann dir gar nicht sagen, um was es geht, aber wenn du es guckst, geht es einfach um das Leben und wie sehr das dir manchmal echt deine Seele im Körper rumdrehen kann und wie sehr wir auch manchmal deswegen die Menschen am Wegesrand verlieren.
Und warum schlechter als die zweite?
Die erste Staffel war reiner Wahnsinn. Die zweite war sehr viel romantischer und diese dritte macht jetzt so einen Spagat aus beiden, verliert aber den Blick für das Essen. Und The Bear war auch immer so diese Hingabe. Also wenn wir beide zum Beispiel, man erzählen würde, wir lieben Filme, aber man würde den Film über uns nie machen, wie wir im Kino sitzen, danach darüber reden, wie wir den Podcast aufnehmen, wie wir denken, würde die Essenz fehlen. Es würde fehlen, was wir eigentlich lieben. Mhm. Es wird zu sehr Behauptung. Und in der dritten Staffel geht es weniger um das Essen in der Küche, um diese Hingabe. In der zweiten Staffel gibt es zum Beispiel eine Figur, die in einem Ausflug in Kopenhagen, glaube ich, zur Patisserie gelangt. Und da siehst du einfach nur, wie die ersten Schokoladensoßen und wie diese Figur quasi feststellt, so ey, hier passiert was, hier liebe ich was, hier baue ich mir etwas auf und lerne etwas. Und das fehlt. Es fehlt der Bezug zum Handwerk. Und der war in den anderen Staffeln stärker. Aber ich finde es immer noch wirklich, wirklich gut. Du hast John Bernthal kommt zurück, Olivia Colman wieder dabei, Jamie Lee Curtis ganz stark. Du hast jetzt John Cena mit dabei, der was? In der Rolle dabei ist. Du hast Will Poulter, der zurückkommt. Du hast Josh Hartnett dabei. Also die holen sich auch echt cool. Leute was? Ran in Episoden immer wieder, die auftauchen. The Bear ist wirklich und im Grunde erzählen sie einen ganz kurzen Zeitraum in dieser dritten Staffel von das Restaurant eröffnet bis hin zu könnte ein Restaurantkritiker hier eine Kritik über uns schreiben. Das sind gefühlt 2 Wochen oder so. Und dann ist auch To Be Continued bis zur nächsten Staffel. Also es ist wirklich ultra kleine Ausschnitte in diesem Laden, während Serien oft so riesig sind. Du bei Marvel immer die Welt kaputt geht, geht es hier um ein Restaurant und die Träume der Menschen darin. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und guckt sich wahnsinnig schnell. 10 Episoden zwischen 25 und 40 Minuten.
Auf Disney Plus, ne?
Immer Disney Plus. Ja. Immer Starreiter.
Nächste Woche werden wir hier über Rings of Power sprechen.
Kuku.
Kuku.
Nächste Woche.
Schaffen wir heute nicht mehr, ne?
Nö, schaffen wir heute nicht mehr.
Na, wir könnten noch.
Wir machen nächste Woche.
Wir machen nächste Woche.
David zeigt uns und sagt uns ein bisschen was, mindestens David, zum Fantasy Film Festival.
Exakt. Dann haben wir The Substance, haben wir noch nie so richtig konkret drüber gesprochen.
Ich hoffe, ich schaffe den wirklich morgen. Ich bin nicht sicher aufgrund einer Kooperation.
Ah, ja.
Und ich muss mir von dir erzählen lassen, aber Trailer sieht so gut aus und ich will eigentlich nicht bis Kinostart warten.
Ja.
Und
ich spreche noch über Didi. Das ist ein Film, alle Leute schreiben mir die ganze Zeit, guck dir Didi an.
Was ist denn Didi?
Didi ist ein, ich glaube, es ist ein Film von Koreanern, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ist eine US-Geschichte, Auswanderer. Also stell dir vor, Minari trifft auf Mid-90s.
Den mochte ich gerne.
Und mit, also dieses, nicht nur Mid-90s, sondern es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist so wie Eighth Grade zum Beispiel, den ich auch fantastisch finde, oder Lady Bird.
Wo gucke ich den?
Im Kino ist der gerade gestartet und ist an vielen vorbeigegangen, aber ganz viele Leute schreiben mir, ey, ich war gerade Didi, guck dir den unbedingt an. Wir haben nämlich, glaube ich, keine Presseeinladung bekommen dafür.
Gar nicht.
Aber ich habe den für, heute Abend werde ich mir den angucken. Ich werde den auf jeden Fall auch auf meinem Kanal jetzt die Tage vorstellen und nächste Woche drüber sprechen.
Ja, cool. Dann reden wir nächste Woche über all diese Dinge.
Genau.
Und bis dann, danke fürs Reinhören. Tschüss.
Tschüss.